Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Die Tots mitten im Leben. Hier, wo wir das echte Leben in seiner vollen Pracht zelebrieren.
Mitten im Trubel, mitten im Chaos und mitten im Glück. Wir sind Claudia und Johannes Tod und wir laden euch ein, gemeinsam mit uns das Leben in seiner ganzen Vielfalt zu erkunden.
Denn bei uns geht es nicht ums Zuschauen, sondern ums Mittendrinsein. Also schnallt euch an und lasst uns gemeinsam eintauchen in das Abenteuer des Lebens.
Denn hier sind wir wirklich mittendrin, statt live dabei.
Ein herzliches Willkommen zu unserer Gastfolge heute mit der Katharina Schick von den Schick Sisters. Hallo, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, warum haben wir jetzt uns gedacht, die Katharina ist eine super Person zum Interviewen? Katharina hat schon in ihrem Leben ganz, ganz viel mit Musik zu tun gehabt, arbeitet vor allem mit ihren Geschwistern zusammen. Und ich finde das ja immer phänomenal, wenn aus Familie viel entstehen darf. Ja, und ihr seid ja, glaube ich, aus einer Musikerfamilie heraus entstanden.
So ist es. Unsere Eltern sind beide hauptberuflich Musiker gewesen, denn sie sind jetzt beide schon in Pension. Die Mama war in einem Orchester und der Fati, wie wir ihn nennen, ist ein Komponist, war Kabarettist und Musiker eben und hat sogar einmal einen Hit gelandet mit dem Anton aus Tirol.
Wow, ja.
Und das hat uns alles sehr motiviert und auch aufgezeigt, dass man mit Musik ein Leben bestreiten kann, auch finanziell, also dass man davon leben kann, wenn man fleißig ist und wenn man gut ist. Und deswegen haben wir uns entschieden, also wir drei Schwestern, wir sind vier Geschwister und drei davon, also wir hätten noch einen jüngeren Bruder, drei davon haben sich zusammengetan, nämlich schon mit 16, 19 und 20. Und haben seitdem den gleichen Weg, das gleiche Ziel und machen es seit 20 Jahren hauptberuflich.
Boah, schon eine ganz schön lange Zeit, habt sicher viel Auf und Abs irgendwie auch miterlebt, sage ich jetzt einmal. Wie war denn das in eurer Kindheit? Also ich stelle mir das vor, dass man ja da doch in der Familie ganz viel musiziert auch, oder?
Ja, bei uns war statt Spielzeuginstrumente,
ja.
So war der Slogan unserer Eltern, glaube ich. Dazu muss ich sagen, dadurch, dass wir beide Künstler sind, wir sind aufgewachsen sehr bescheiden in einem kleinen Haus am Waldesrand. Aber bescheiden meine ich nur, dass das Haus klein war und vielleicht auch das künstlerische Budget am Anfang unserer Eltern kein großes war. Aber Instrumente gab es immer, Platz gab es immer, Platz für Musik gab es und immer die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen in der Musik. Da haben unsere Eltern wirklich sich immer Zeit genommen, uns in eine Musikschule zu führen oder uns das einfach zu finanzieren. Und wir konkret zu Hause, jeder spielt von uns drei Instrumente und die sind halt herumgelegen und wir haben die halt genommen und gemeinsam improvisiert und musiziert. Also der Jazz war bei uns von Anfang an schon als Kinder da, weil wir einfach gemeinsam komponiert und improvisiert haben.
Das heißt, es war immer so ein offenes Feld zu Hause, die Möglichkeit, sich auszuprobieren, genau. Und jetzt nicht unbedingt das immer nur so auf Leistungsdruck ausgelegt, sondern eigentlich auf den Spaß, auf das Miteinander in der Familie, auf die Gemeinschaft, die dadurch auch entsteht, oder?
Absolut. Also Musik und Gemeinschaft ist bei uns irgendwie, das gehört total zusammen, auch in der Großfamilie. Alle meine Onkel, Tanten sind auch in irgendeiner Form Musiker oder Musiklehrer. Wirklich in die Selbstständigkeit sind dann nur wir gegangen von der ganzen Familie, aber als Kinder waren das immer schon meine Vorbilder, Onkeln, die toll singen, große, also einer hat so eine klassische Stimme, der andere war der Pop-Rock-Sänger. Einfach Vorbilder in der Familie und auch bei jeder Familienfeier das gemeinsame Singen und das gemeinsame Sein in der Musik. Das hat auch schon unser Großvater mütterlicherseits gepredigt. Er hat gesagt, die Musik, die führt uns zusammen, da braucht man nicht so viel reden, sondern Musik ist eine metaphysische Sprache und so versteht man sich irgendwie mit allen. Das ist sehr schön, der Gedanke.
Das ist eine richtige Lebensphilosophie für euch, ja.
Ja, bis heute.
Ja.
In der Musik löst sich auch bei uns jeder Streit auf und alle Unstimmigkeiten, wenn wir dann zusammen musizieren, dann hat man es eigentlich ausdiskutiert.
Ihr habt eine gemeinsame Sprache auch gefunden für euch.
So ist es.
Ja, wir haben ja euch schon mal gesehen, damals noch nicht als Schick Sisters, sondern ihr habt ja mit Kabarett, glaube ich, so begonnen, mit den Dornrosen.
Begonnen haben wir als Jugendliche mit Chanson und Songwriting, einfach mit unseren eigenen Songs. Ja. Damals noch unter dem Namen Katharina M. Ich bin die Älteste von uns. Ja. Und es war quasi meine Band, wo aber die Geschwister auch involviert waren. Aber die waren damals halt 12 auf oder um die 12 Jahre. Die waren noch Seitfrauen. Und dann, als ich 20 war, haben wir uns umformiert. Da war die Veronika dann alt genug, nämlich 16, dass sie offiziell auf der Bühne steht, weil da muss man auch schauen, rechtlich.
Ja.
Und dann haben wir uns Dornrosen genannt. Dornrosen deswegen, weil wir einerseits Kabarett machten und andererseits, also dieses Dornige, das ist Stachelige, und andererseits das Rosige, das Musikalische. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das gut zu verkaufen ist, drei junge Damen. Ich muss dazu sagen, das war in den Anfang der 2000er Jahre und da gab es noch gar nicht viele Frauen auf den Bühnen Österreichs, noch nicht viele Frauen, die das hauptberuflich angegangen sind und schon gar nicht junge. Und das hat sich dann daraus entwickelt und das haben wir 20 Jahre durchgeführt, waren auf allen Bühnen in Deutschland, in der Schweiz, Österreich herum. Wir haben 2500 Auftritte als Dornrosen gespielt. Und dann sind wir Mütter geworden, also die Christine und ich. Christine hat drei Kinder, ich eines. Und dann hat sie prinzipiell unser ganzes Sein musikalisch verändert. Wir haben nach 20 Jahren Kabarett gespürt, dass das nicht mehr unser Herzensprojekt ist, sondern dass das Herzensprojekt immer das ist, was wir eigentlich nebenher noch machen, nämlich unser Songwriting in Französisch, Englisch, auch Deutsch, aber ohne unbedingt, dass der Humor drin sein muss. Und dann ist der Wunsch langsam, aber doch sehr stark geworden, sich zu verändern. Und 2019 haben wir uns entschlossen, so, wir erfinden uns neu. Wir machen einen zweiten Karriereweg. Das ist jetzt 5 Jahre her und es funktioniert viel besser als gedacht.
Ja, schön. Wenn du sagst, ihr habt ja dann Kinder bekommen, eure Lebenseinstellung, sage ich mal, hat sich dann natürlich, wie es so oft ist, wenn man ein Kind bekommt, der verändert. Wie ist das für euch dann gewesen, als Band, sage ich jetzt mal, als Familie, wenn Kinder auf die Welt gekommen sind? Habt ihr da klassisch Kränz machen können? Oder wie kann ich mir das vorstellen als selbstständige Musikerin? Ja, wie funktioniert das?
Klassische Kränz, nein. Denn dadurch, dass wir damals eine Firma von 5 Menschen, also wir drei und noch 2 von uns Angestellte gehabt haben, wäre die Karenz ja für alle verpflichtend gewesen. Und wir haben 3 Monate freigemacht, aber das restliche Jahr musste einfach schon auch Geld fließen, um es mal konkret anzusprechen. Denn wenn in einem so einem Arbeitskonglomerat einen Karenz geht, sind die anderen auch arbeitslos. Und wir haben das alle hauptberuflich gemacht. Deswegen hatten wir 3 Monate Pause, haben davor und auch danach geschaut, dass wir fleißig weiter auftreten und haben das mit unseren Männern, also mit den Vätern unserer Kinder, einfach gut hinbekommen, dass man sich das aufteilt mit der Karenz und dass man trotzdem selbstständig weiterarbeiten kann. Ist eine Challenge und ist eine Herausforderung. Aber als Familie und auch mit Hilfe unserer Eltern und eben den Beisein und Beitun der Männer ist es gut gelungen.
Das heißt, viel Organisation braucht viel Verständnis, wahrscheinlich auch von den Partnern her.
Ja.
Wenn ich das mal so ansprechen darf, ja, wie ist denn das so als Vollblutmusikerin aus einer Musikerfamilie? Sind die Männer dann auch Musiker?
Also ja, also die Väter unserer Kinder sind alle Musiker und meine beiden Schwestern sind auch mit einem Musiker verheiratet. Die eine mit einem Philharmoniker, also Wiener Philharmoniker und auch selbstständig Songwriter und Produzent auch. Und die andere, die Veronika, mit einem Komponisten der neuen Musik, der gerade ein Musical für den Wolfgangsee schreibt, also der Gerd-Hermann Ortler. Beides sehr schrille und schimmernde Persönlichkeiten, die ein großes Verständnis mitbringen. Und auch ich habe das Glück, dass der Vater meines Sohnes ein Musiker ist, der immer Verständnis hat und auch jetzt, wo wir nicht mehr gemeinsam leben, immer noch voll unterstützend dabei ist. Genau.
Ja, also ich glaube schon, dass da viel Verständnis braucht. Ja, also der Johannes, der ist ja auch so ein Musiker und bei mir war das manchmal so nicht ganz klar, warum wir jetzt noch ein Musikinstrument brauchen, wo wir schon so viele haben. Aber wenn ich dir zuhöre, ja, also man spürt das ja richtig, ja, dass das ist eine Lebenseinstellung, ja, das ist eine Philosophie, die man hat zur Musik.
So ist es. Ich glaube, man kommt da gar nicht aus, wenn man einerseits natürlich bei uns war das familiär schon vorbestimmt und das Talent ist halt auch dazu gekommen und dann, wir nennen es immer der Biss. Also wenn man einen Biss hat und wenn man spürt, man wird glücklich in der Musik und dann mag man auch fleißig sein, dann mag man was üben, dann mag man was schreiben, dann mag man sich hinsetzen, dann mag man gemeinsam musizieren und hat dann die Freude im gemeinsamen Vortragen oder im gemeinsamen Musizieren. Und diese Freude mögen wir immer weitergeben ans Publikum. Mhm. Und das ist eigentlich das Ziel, dass das Publikum dann auch so glücklich heimgehen kann, wie wir glücklich sein dürfen auf der Bühne.
Ja, ich glaube, du hast ja dir ein zweites Standbein auch aufgebaut, was ja eigentlich jetzt schon damit viel zu tun hat. Ja? Musik ist ja sehr heilend für viele Menschen. Ja? Viele verbinden ja mit gewissen Liedern gewisse Situationen. Also wir kommen ja, entkommen der Musik ja alle nicht. Ja? Und es gibt ja so gewisse Lieder, die ja auch etwas ansprechen in einem. Möchtest du uns da ein bisschen erzählen von deinem zweiten Standbein?
Ja. Ein weiteres Standbein von mir, weil mittlerweile habe ich ja drei Standbeine, aber ein weiteres Standbein ist in Corona-Zeiten entstanden. Ich habe früher mein Studium mit lehrender Tätigkeit auch finanziert, unter anderem, und habe dann die Ausbildung zur Gesangspädagogin gemacht auf der Universität für Musik und Kunst in Graz und habe durch die selbstständige Arbeit als Bühnenmensch dieses zweite Anliegen, das ich habe, nämlich das mit der Musik weiterzugeben, ein bisschen hinten angestellt, weil wenn man so viel unterwegs ist, geht es nicht aus. Aber in Corona war aber ja plötzlich Zeit da und so habe ich mir gemeinsam mit einer Psychotherapeutin eine kleine Praxis eingerichtet, wo ich Einzelunterricht gebe und Menschen empfange für eine Stunde in der Woche oder eine Stunde in zwei Wochen. Um in der Musik wieder Motivation zu finden, mit ihnen zu singen, zu spielen, ein bisschen Gitarre zu lehren und dadurch auch Emotionen frei werden zu lassen. Und das gefällt mir sehr gut, diese Arbeit an Erwachsenen, ich habe vor allem Frauen, ich habe vor allem Mütter bei mir, die einfach mal eine Stunde Auszeit brauchen und in der Musik einfach mal abschalten können.
Super, so diese Kreativität auch zu fördern. Und ich sehe auch schon so ein bisschen den Bezug zu deiner Kindheit einfach, weil du das ja damals auch so schön erlebt hast. Ja, und das, glaube ich, kannst du einfach wunderbar transportieren, auch für die Menschen, die zu dir kommen. Ja. Du hast ja gesagt, du hast drei Standbeine. Ja. Was ist denn jetzt das dritte?
Ja, nämlich auch in Corona hat sich einiges entwickelt, nämlich es war plötzlich die Kultur total am Boden und auch es sind sehr viele Veranstalter pleite gegangen, sowas. Mhm. Also es haben viele aufgehört, kleine Veranstalter, die wir sehr geschätzt haben in ganz Österreich. Und aus dem heraus, dass einfach eine Not am Musiker und an den MusikerInnen war, nämlich, dass zu wenig Möglichkeiten gab, nach Corona Auftritte zu lukrieren. Mhm. Haben wir uns zusammengetan, also meine Schwestern und ich als Schicksisters, und haben gesagt, wie könnten wir da entgegenwirken und haben zwei große Festivals ins Leben gerufen. Einerseits heißt das erste We Are, starke Stimmen, starke Frauen. Mhm. Da machen wir mit anderen Frauen, die auf der Bühne stehen, mittlerweile ein wirklich großes Festival zum Frauentag, wo wir vier große Konzerte veranstalten, also jeder in seinem Bundesland. Wir sind für Graz zuständig, weil wir Steirerinnen sind im Herzen noch immer. Dort aufgewachsen, auch wenn wir jetzt Niederösterreicherinnen und die Veronika Wienerin ist. Und haben die Oper Graz gemietet und haben in der Oper Graz 10 tolle Sängerinnen eingeladen, um mit unserer Band, zu dem komme ich dann vielleicht später, also wir haben auch eine Band, die mit uns spielt, nämlich die Band Opus.
Ja.
Die Life is Life als Welthit haben, als einzige österreichische Band an wirklichen Welthit. Da haben wir 10 Frauen eingeladen, die mit uns spielen und sich präsentieren dürfen auf der Bühne in der Grazer Oper. Das ist ein Riesenprojekt, wo wir wirklich viel Sponsoren aufstellen mussten, um überhaupt mal die Oper mieten zu können. Und das ist am 11.3. dieses Jahres. Und das zweite ist ein kleines Festival in Gumpoldskirchen, wo meine Schwester sich angesiedelt hat. Und auch da war nicht viel Kultur vorhanden, also jedenfalls nicht die Kultur, die wir gerne sehen und hören und machen, nämlich auf höchstem Niveau, aber im kleinen Rahmen. Und da haben wir jetzt Dinner and Concert, nämlich ein Dinner gemeistert von einem Weinbauern vor Ort im Schloss Gumpoldskirchen, das auch noch nicht bespielt wurde. Da haben wir den Innenhof neu gestaltet und haben voriges Jahr im 23er Jahr angefangen, im Juni 6 Konzerte zu machen. Und heuer gibt es das wieder, das heißt Rebklang.
Großartig. Also wir schreiben das natürlich alles wieder in die Shownotes, wo ihr das alles findet, die Veranstaltungen.
Bitte.
Das klingt wirklich total schön und stimmig. Wenn du jetzt ansprichst, ja, Corona, das war ja für viele Künstler eine Riesenkrise. Ja, wie kann man jetzt plötzlich, wenn man nicht auf die Bühne darf, wenn man nicht hinaus mit dem darf, was man eigentlich gerne macht? Es hört sich nicht an, als wäre da jemals ein Zweifel gewesen, dass man sich plötzlich umorientiert, sondern es klingt eher so, als hättet ihr euch zusammentan und geschaut, wie können wir das gut meistern jetzt?
Ja, das klingt jetzt im Nachhinein vielleicht ein bisschen positiver, als es war.
Ja.
Denn jeder, den ich kenne, der auf der Bühne steht, alle MusikerInnen hatten in Zeit von Corona wirklich eine Krise. Mhm. Und auch wir, und ich muss sagen, wir sind sehr geerdete, tendenziell glückliche, motivierte Menschen, alle drei. Und jeder hatte eine Krise in dieser Zeit. Mhm. Aber es war ja nicht nur ein paar Monate, es war ja für uns wirklich fast 3 Jahre. Denn die Zeit danach, bei uns war es so, wir sind in dieser Zeit, ich weiß nicht, Tag des Lockdowns, hatten wir 60 Termine in unserem Kalender stehen für unser neues Projekt Chick Sisters in tollen Locations Österreich, Deutschland und mussten dann wirklich vor einer Woche auf die andere 60 Termine streichen. Das muss man mal verarbeiten. Also die ersten paar Wochen sind recht gut gegangen, aber dann kam eben so ein Loch und dann war mal ein Jahr wirklich nichts. Es waren vielleicht im Jahr 2021 war das dann, 9 Termine. Mhm. Und die waren mit Masken, die waren ganz schlecht besucht und das war wirklich wie ein Cut oder wie ein Albtraum so für alle. Weil es waren nicht nur wir schlecht besucht, sondern auch große, große Künstler. Da war einfach niemand mehr. Und da ist auch aus international einfach niemand nach Österreich gekommen, weil man hat niemand reinlassen. Das heißt, das war mal das erste Jahr. Dann das zweite Jahr, da gab es dann diesen zweiten, letzten Lockdown, den der Schallenberg ausgerufen hat, weiß ich noch. Das war für uns ein Tag vor Start unseres neuen Weihnachtsprogramms, wo wir wieder 20 Termine absagen müssten, nur in der Weihnachtszeit. Da hat es wieder ein bisschen normalisiert gehabt und dann kam dieser letzte Lockdown. Das heißt, da war wieder ein halbes Jahr nichts und wir mussten dann wieder neu aufbauen und dann war wieder ein Jahr Aufbau. Also es war das Jahr nach Corona, es fängt erst seit, man glaubt es ja nicht, aber seit einem Jahr oder es ist jetzt 4 Jahre her, dass der Lockdown war der erste. Das letzte Jahr war wieder Aufbauarbeit und jetzt fängt es jetzt richtig zum Laufen an wieder bei allen, also in diesem Jahr. Das heißt, es waren nicht nur ein paar Monate, es waren wirklich 3 Jahre.
Ja.
Und da hat jeder eine Krise, klar.
Ja. Wie seid ihr dann durch diese Zeit gegangen, also sowohl mental als auch finanziell?
Ja, finanziell war es sehr schwierig. Also man bekam ja, und ich sage das ganz konkret, 1.000 Euro im Monat pro Kopf, pro Künstler. Das war mal eine Sicherung der Fixkosten von manchen, aber von manchen auch nicht natürlich, weil manche auf größerem Fuß leben und vorher vielleicht mehr Erfolg hatten, hoffentlich, weil 1.000 Euro ist nicht viel im Monat und jetzt schon gar nicht mehr seit der Inflation. Und dann hatten wir das Glück, dass wir in Österreich, und das möchte ich lobend laut sagen, wir bekamen Umsatzersätze. Und durch diese Umsatzersätze konnten wir uns wenigstens monatlich Gehalt einer Reinigungskraft auszahlen und mit dem sind wir halt durchkommen. Und deswegen auch diese Nebenprojekte und diese neuen Ideen. Jetzt im Nachhinein sage ich, ja, es ist positiv, aber damals war das schon schwierig, dass man dass man einfach gut durchkommt und dass man musste sowieso zu Hause bleiben. Ne? Aber wenn man gerade ein neues Haus gebaut hat, so wie meine Schwester, die hat gerade mit ihrem Mann ein Haus gebaut. Ich war sehr froh, dass ihr Mann da schon Income hatte. Und ich weiß von vielen KünstlerInnen, die sich und auch Techniker, die sich ganz einen anderen Job gesucht haben. Ja, und mussten, weil sonst kommst du nicht durch.
Und ihr seid aber trotzdem eigentlich dann gestärkt aus dieser Krise dann herausgegangen. Ihr habt euch neue Projekte gesucht, ihr habt neue Ideen entwickeln und eigentlich mehrere Standbeine jetzt, was ja wirklich, wie du sagst, auch positiv ist jetzt so für die Zukunft gesehen. Mhm. Ja.
Ja, einerseits ist es super und ich muss dazu sagen, wir haben uns gegenseitig motiviert und aufgefangen in den Krisen. Also ich hatte schon vor Corona eine persönliche Krise, wo mich meine Schwestern total aufgefangen hatten und die hatte ich dann ziemlich in Corona wieder hinter mir, so konnte ich sie vielleicht ein bisschen auffangen. Zu dritt ist das super. Wenn man alleine ist, ist das sicher nicht so leicht. Diese neuen Standbeine sind wunderbar und machen viel Freude, gleichzeitig aber auch viel Arbeit. Und jetzt, wo das erste Standbein Bühne und das Wichtigste für uns wieder gut trennt und viel Zeit in Anspruch nimmt, muss ich ehrlich sagen, bin ich momentan ziemlich gefordert, dass das jetzt alles zeitlich unter einen Hut geht und ich bin ja auch noch Mama.
Ja.
Und das alleine in einer, also ich wohne alleine mit meinem Sohn und ich habe keine Großeltern um mich. Also das ist schon viel Zeitaufwand. Aber mir macht Spaß und ich habe aber schon immer wieder so Tage, wo ich dann überlege, schaffe ich das alles oder tue ich was wieder weg oder gebe es weiter.
Ja.
Aber im Moment geht es noch gut.
Was machst du denn, um Energie wieder zu sammeln? Wenn du sagst, der Alltag, es wird einfach mit der Zeit viel, ja, auch wenn man es gerne macht. Ich kenne das von mir, ja. Man ist ja gerne Mama, man ist gerne im Business tätig, man macht gerne Projekte, aber irgendwann geht die Energie dann auch so ein bisschen aus. Was sind denn so deine Dinge, die du machst, um Energie zu tanken?
Ich bin ein Fan von kleinen Dingen, die den Tag bereichern. Ich mache zum Beispiel in der Früh immer meine 20 Minuten Yoga und auch am Abend, wenn ich alles ausgeschalten habe, nehme ich mir noch einmal ein paar Minuten und mache einfach ein paar Atemübungen. Diese kleinen Sachen, da gibt es ja momentan auch so eine Strömung, die man sich routinemäßig eingewöhnt. Das ist einmal täglich einfach wichtig oder dass ich mich, wenn ich meinen Kaffee am Vormittag trinke, wirklich hinsetze, beim Fenster rausschaue und beobachte, wie sich der Baum, ich habe so riesige Kastanien vor meinem Fenster, ich sitze quasi in den Kastanien oben im zweiten Stock, wie sich der Baum entwickelt, das sind so ein paar Minuten, aber eben diese kleinen Routinen. Dann gibt es zwei Hobbys, die ich habe, das ist einerseits das Wandern und das Klettern und andererseits bin ich Windsurferin, das ich wirklich im Verein ausübe. Und es gefällt mir sehr gut deshalb, weil beide Sportarten alles andere, da musst du alles ausschalten, musst den Kopf ausschalten und kannst nicht weiterdenken, weil du musst beim Surfen bleiben oder beim Klettern, weil das einfach anstrengend ist für den Kopf auch. Das taugt mir sehr und das kann ich, ich habe nicht so viel Zeit, aber im Sommer versuche ich das schon wirklich auszuüben und jetzt auch im Winter. Mache ja wirklich Wanderreisen oder jetzt war ich auf Teneriffa einfach surfen. Genau, das ist mir wichtig. Und ich muss sagen, ich bin extrem gern Mama und versuche die Zeit, die ich mit meinem Sohn habe, also ich habe ein Hälfte-Hälfte Modell mit meinem Ex-Partner und seinem Papa. Und so habe ich meinen Sohn nur 4 Tage die Woche und die Zeit, die ich habe, versuche ich wirklich in eine echte Bindung und Beziehung mit ihm zu treten und der gibt mir schon viel mehr, als er mir abverlangt. Und ich finde, ein Erwachsener, ein Kind, das geht sehr gut. Und es ist sehr stimmig für mich. Und mein Sohn fordert mich, aber gleichzeitig motiviert er mich auch voll. Er ist sehr lustig und ich habe viel Spaß mit ihm.
Ja, geht er auch so in die musikalische Richtung schon hinein, wenn beide Eltern Musiker sind?
Ja. Also aus einer Natürlichkeit heraus, er hat keinen Lehrer, er ist schon 8 und wir haben bis jetzt noch keinen Lehrer, also wir sind seine Lehrer. Ich mache wirklich Stunden mit anderen Kindern, die lade ich dann ein, einmal wöchentlich und wir singen und wir spielen Flöte, Gitarre und sein Papa macht mit ihm auch Schlagzeug und ich weiß nicht, was halt gerade herumsteht. Also ähnliches Konzept wie meine Eltern.
Ja.
Es steht was herum, ich setze mich hin und er kommt her und spielt mit mir und manchmal setzt er sich selbst hin. Und jetzt habe ich gerade was ausprobiert, das kann ich nur weitergeben an alle Eltern, weil er manchmal mit sich hadert oder irgendwelche Probleme hat. Und da habe ich ihm erklärt, dass ich mich immer zum Klavier setze, wenn ich ein Problem habe. Und durch das Spielen einfach wieder ein bisschen relaxen kann und das durchdenken kann, was mir gerade passiert ist. Und jetzt ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass er am Klavier sitzt und mit sich selber spricht und das durchredet. Also man kann da, finde ich, die Erfahrung, die positiven, die man mit Instrumenten hat, gut weitergeben. Ob er jetzt Musiker wird oder nicht, sei dahingestellt, jetzt rein beruflich, aber er ist es ja schon, also im Herzen, weil Musik ist ganz ein großer Teil in unserem Leben.
Ja, also es ist ja eine richtige Ausdrucksform für euch auch, ja. Und das finde ich auch so schön. Ich erlebe immer wieder Eltern, die so viel Disziplin von den Kindern erwarten, gerade wenn es ums Instrumente lernen geht und du musst, also alles so ein bisschen mit einem Leistungsdruck verbunden. Und man weiß natürlich, Druck erzeugt Gegendruck, der Spaß geht verloren, sage ich jetzt einmal. Was könntest denn du den Eltern so ein bisschen als Tipp vielleicht mitgeben, wie man die Freude am Instrument gut entfachen kann, dass sie dranbleiben, die Kinder, und gerne üben, sage ich jetzt einmal?
Ich glaube, es ist so, ein Mensch, wenn er ein bisschen sich mit einem Instrument auseinandersetzt, in welcher Form auch immer, ob er jetzt wirklich in die Musikschule geht, ob er es einfach zu Hause klimpert, wenn man den ein bisschen führt, aber eben spielerisch, das heißt, man muss selber sich hinsetzen, man muss selber dazu spielen, man muss, auch wenn man total falsch singt, einfach dazu singen und es vorleben. Und dann entwickeln die Kinder, das kann ich auch von meinen früher von den Schülern und Schülerinnen sagen, es gibt jene, die entwickeln diese Freude und dann kannst du tun, was du willst, dann werden sie sich immer hinsetzen. Und es gibt jene, die entwickeln die Freude zu einem Instrument nicht, dann würde ich schauen, finde ich ein anderes oder vielleicht ist die Musik nicht die richtige Ausdrucksform. Das heißt nicht, dass man sie weglässt, aber auf keinen Fall einen Druck ausüben, dass man sagt, du musst jeden Tag eine Stunde üben. Bei uns Musikern gibt es den Spruch, üben, güt nix, kennen muss man es. Aber man kann es nur dann, wenn man sich spielerisch hinsetzt und es einfach aus einem intrinsischen Interesse macht.
Ja.
Wenn das Interesse immer von den Eltern kommt, ist es das Falsche. Das ist externes Interesse,
ja.
Das auf das Kind projiziert wird. Und ich glaube, so mit 8 bis 12 Jahren entwickeln die Kinder dann selber ein Interesse an ihren Instrumenten. Und in diesen Jahren muss man halt, also spielerisch das versuchen, ohne viel Druck und trotzdem immer wieder darauf hinweisen, setzen wir uns hin, spielen wir ein bisschen, spielt man mit. Und dann kommt dieser, wie ich es immer nenne, dieser Biss.
Ja.
Und diese Freude von selber, und dann werden sie das Instrument nicht mehr auslassen.
Ja.
Aber natürlich immer wieder so kleine Schubser hin zum Instrument ist wichtig, weil sonst vergessen sie es, und heutzutage gibt es so viele andere
Ablenkungen.
Ja, Ablenkungen. Und man muss echt sagen, die digitale Welt ist so spannend aufbereitet. Ich kenne ja durch meinen Sohn diese Nintendo Switch und andere Dinge. Das ist einfach unglaublich spannend aufbereitet alles. Und wenn man da nicht genau hinschaut, dann wird Schlagzeug einfach nicht mehr so spannend sein wie ein Nintendo Switch. Aber diese Gefühle, die ein Instrument auslösen kann bei einem Menschen, wird ein Nintendo nie auslösen, weil eben dieses Metaphysische dazu kommt. Und das müssen spüren die Kinder. Wenn sie das spüren, dann wird man sie vom Instrument eh nicht mehr abhalten können.
Ja, also ich kann mich erinnern, unsere Tochter war, ich glaube 3, da war der Johannes mit ihr im Technischen Museum bei einer Musikausstellung. Und sie ist rausgekommen, hat damals gesagt, sie will Geige lernen.
Ah, schön.
Und damals haben wir gesagt, das geht mit 3 noch nicht. Ja. Sie darf in die musikalische Früherziehung gehen. Nach der ersten Stunde ist rausgekommen, hat gesagt, Mama, die hat da keine Geige, da gehe ich nicht mehr hin. Das war ihre Karriere. Sie hat dann gestartet mit, ich glaube, 3,5, 4 mit der Geige, die Viertel, ganz kleine Geige. Und ich weiß, es sind dann auch so Wellen immer wieder. Ja, also da war sie total motiviert und später dann ist wieder so ein bisschen eine Kurve abwärts gegangen und dann kam Corona. Und ja, wie du sagst, man hat nicht raus dürfen und nichts. Und unsere Tochter hat, glaube ich, 5-mal am Tag Geige geübt, hat dann den Biss bekommen, wie du sagst. Und die macht das jetzt total gerne. Also die spielt in verschiedenen Formationen mit. Ja. Und es ist wirklich ihre Ausdrucksform, auch wenn einmal ein schlechter Tag war, dann holt die und spielt ihre Stücke durch. Ja.
Schön.
Also es ist wirklich Musik, bewegt total viel bei den Menschen. Ja.
So empfinde ich es auch, ja. Und diese Welle, die du ansprichst, die hat man ja auch als Profimusiker, weil ich zum Beispiel als Songwriterin habe halt manchmal einen Output, da schreibe ich 10 Lieder in der Woche und dann ist mir ein halbes Jahr ist vielleicht übertrieben, aber mal 3 Monate gar nichts, weil ich einfach nichts zum Sagen habe oder weil ich gerade in einem berufsarbeitenden Strudel bin und da kommt dann nichts und da braucht man immer so ein bisschen das Nichtstun.
Ja.
Und aus dem Nichtstun kommt dann wieder was. Und ich glaube, diese Wellen, die hat ja jeder für alles im Leben und auch in der Musik hat man die ganz stark. Genau. Und die Welle muss man surfen, wenn sie kommt. Und wenn eine Flaute ist, dann muss man die Flaute auch nehmen. Auch Kinder. Bei Kindern muss man hier und da eine Flaute zulassen, glaube ich.
Sie ist ja, glaube ich, in allen Lebensbereichen. Das kann man relativ ummünzen auf alle Lebensbereiche. Ja.
Sicher.
Und trotzdem finde ich, Musik hat etwas, was die Seele einfach anspricht, ja, was durch viele Krisen auch wieder durchhilft und was motivieren kann. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was du auch so in dieser Musiktherapie viel zum Einsatz einfach bringst, dass man einfach ausprobieren darf, dass man diese Kreativität leben darf und eine Ausdrucksform hat. Ja.
So ist es. Ich empfinde, desto älter ich werde, immer mehr, dass Musik eine Sprache ist und meine erste Sprache. Und das aber nicht die, also manche sprechen sie sehr präzise, das sind halt die Profis, und manche sprechen sie halt sehr intuitiv. Und das finde ich wichtig, auch wenn man nicht talentiert ist. Und es gibt halt auch sehr viele Menschen, die ohne Musik aufgewachsen sind und das erst später finden oder nur zuhören mögen. Genauso wichtig, weil Musik kann eben was aufmachen, und das merke ich vor allem in meiner Praxis, der kann Emotionen lösen, die sonst nicht an die Oberfläche kommen. Also man singt was, ein Lied, das einem was bedeutet und auf einmal kommt da ein Redeschwall und man erzählt dann, also in dem Fall mir, meine Klienten, Dinge, die vielleicht durch diese Musik erst an die Oberfläche treten. Das ist sehr spannend.
Also aus dem Unterbewusstsein quasi herausgekitzelt werden.
Genau, oder dass man sich einfach ansprechen traut, weil ja gemeinsam singen ist ja auch sehr was Intimes. Die Stimme an sich ist, glaube ich, das Intimste, was man hat. Und also ich empfinde es halt so. Und wenn man da mit wem gesungen hat, dann ist man, das ist sowieso, wenn man mit jemandem musiziert hat, ist man meistens näher mit jemandem, wie wenn man Gespräche führt oder mal bei Tinder ein Date hatte. So sage ich es immer.
Ja. Was würdest du für einen Tipp geben, wenn man musikalisch unbegabt ist, wie zum Beispiel ich? Ich singe gerne mit Begeisterung, aber komplett falsch. Ja. Und man hat jetzt eine Hemmung, dass man sagt, man geht zu so einer Musiktherapie, obwohl man das Gefühl hat, vielleicht wird einem das gut tun. Kannst du da vielleicht ein bisschen diese Ängste nehmen?
Ja, also ich sehe das so, schon sehr gelassen. Also Menschen, wir sind ja alles nur Menschen und jeder hat seine Talente und jeder hat ein Talent und Untalente, nicht Talente. Also ich zum Beispiel bin nicht so sportiv und ich weiß jetzt einfach von anderen Menschen, weil ich eben in einem Verein, in einem Surfverein bin, da gibt es Menschen, die stellen sich auf das Surfbrett und die können das einfach und ich nicht, aber deswegen lasse ich es auch nicht. Deswegen mache ich halt langsam meine Schritte. Und so sehe ich es in der Musik auch, es geht eigentlich ums Gehör und wenn man das Gehör nicht geschult bekam als Kind, wird man es ganz, ganz schwer aufhören können, dass man Töne trifft. Aber man muss einen Ton ja überhaupt nicht treffen, um Musik zu machen. Also man kann ja auch ganz anders Musik machen. Und es gibt Formen, also von zum Beispiel Trommeln mit dazu summen oder dazu so Call-Response-Sachen, dass einer was vorsingt, der anderen singen es noch, egal wie falsch. Und man kann ja auch falsch ein Lied singen, man muss es ja nicht vortragen. Das sage ich ja immer, also niemand zwingt einen Profimusiker zu werden. Man kann es ja einfach nur im ganz simplen, elementären Stadium probieren und machen. Und der Lehrer wird sich nichts denken, weil ich sehe und höre alles, von ganz begabt bis überhaupt nicht. Und mir als derjenige, der dann den Menschen in die Musik einführt, mir ist es ja total egal, wie groß das Talent ist. Wichtig ist, dass der Freude hat und dass man eine Stunde Auszeit hat und dass man weiterkommt.
Genau, und manchmal ist es auch aus der Komfortzone mal hinauszugehen, ein erster Schritt. Ja? Wer weiß, was da noch für Schritte folgen können.
Genau, man macht halt kleinere Schritte vielleicht. Genau. Aber die kleineren Schritte sind nicht unwichtiger.
Super. Liebe Katharina, hast du noch etwas, was du unseren Zuhörern so mitgeben möchtest? Wo können wir die Schicksisters jetzt zur nächsten Zeit denn sehen auch?
Ja, wir als Schicksisters, dazu muss ich sagen, wir haben zwei Projekte im Moment. Das ist eben zu dritt. Wir sind unsere eigene Band. Mhm. Wir spielen Kontrabass, Klavier, Jazz, Geige und Gitarre auf der Bühne und singen dreistimmig unsere eigenen Songs in verschiedenen Sprachen. Chanson, Jazz, Pop, Rock und viel Folk. Mhm. Und es ist immer ein motivierender Abend. Und wer das gern sehen möchte, der kann auf schicksisters.com gehen. Wir haben in ganz Österreich Termine in diesem Jahr. Und dann gibt es noch eine zweite Formation, eben Schicksisters and Opus. Opus, die Songwriter von Life is Life. Life is Life kennt man auf der ganzen Welt. Und da haben wir wirklich ein Rockprogramm mit ihnen, wo wir einerseits alt klingt so blöd, aber zeitlose Opus-Songs, ja, also ihre Hits, in neuen Gewändern präsentieren und auch unsere Songs und neue Songs. Wir haben ein tolles Album aufgenommen, finde ich, ein sehr stimmiges. We Are One heißt es. Mhm. Und auch wir sind gemeinsam dieses Jahr, zwar nicht allzu oft, aber so 10, 15 Termine wird es geben, auch auf unserer Homepage einsichtig. Und wenn ich noch was mitgeben darf, wenn ich schon We Are One sage, was wir Musiker sehr leben dürfen, ist immer das Gemeinsame, das Miteinander, das Stärkende. Das Miteinander musizieren löst immer, löst Spannungen und andererseits löst es Freude aus. Mhm. Und ich kann einfach immer nur predigen, das Miteinander nicht in Konkurrenz, sondern in Freundschaft und in wirklich sich freuen mit anderen, wenn gute Sachen passieren. Das ist mir so wichtig. Und auch als Veranstalterin und als in meiner Praxis einfach schauen, dem anderen lieber Rosen zu streuen, als Dornen zu stechen. Dem Umfeld. Ja, das ist immer mein Message. Ich mag immer gern das Miteinander.
Es macht doch die Welt einfach ein Stückchen dann gleich besser, oder? Wenn es weniger Konkurrenzdenken gibt, wenn es weniger Neid gibt, wenn man einfach die Freude teilen kann, dann macht das ja das ganze Umfeld, verändert das ja.
Das Umfeld und sich selber. Also genau. Wenn man irgendwann mal aufhört mit Eifersucht, Neid und sich vielleicht zu fragen, mein Gott, warum rennt es bei mir nicht so wie beim Paul Pizzerra zum Beispiel, der ja nicht einmal Musiker ist, so richtig,
ja.
Er studiert, so wie wir alle. Wenn man mit solchen Fragen aufhört, sondern sich denkt, super, dass bei jemandem so toll rennt und sich motivieren lässt und sieht, dass das einfach möglich ist, und sich freut mit anderen, wenn es gut geht und somit auch die eigene Freude am Leben und an der Menschheit an sich stärkt. Das finde ich einfach gut, wenn man das im Hirn und im Herzen und im ganzen Sein irgendwann einmal umschaltet. Dann tut man sich selber leichter und wacht glücklich auf.
Dann danke ich dir sehr für deine Zeit, für das Interview, für deine Inputs und ja, freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen.
Danke auch und euch alles Gute mit dem Podcast. Ich finde es großartig, was ihr macht.
Danke, tschüss, Baba.